Wir lesen aus Matthäus 5 den dritten Vers. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist der erste Vers aus der Bergpredigt. Viele halten die Bergpredigt für das Kernstück der Lehre Jesu. Andere sind da wieder anderer Ansicht und sagen, die Bergpredigt bezöge sich in erster Linie auf das tausendjährige Reich. Ich will dazu ganz kurz etwas sagen. Es gibt da eine Lehre, die man die Lehre von den Haushaltungen nennt. Das Wort Haushaltungen ist sehr unglücklich. Manche möchten lieber Heilszeiten sagen. Tatsache ist, dass Gott zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Gruppen von Menschen verschiedene Wege gegangen ist und verschiedene Ziele hatte. Und so ist dann diese Lehre aufgetaucht, schon im dritten Jahrhundert. In unserer Zeit ist sie besonders betrieben worden durch Scofield. Und wer eine Scofield-Bibel hat, der braucht bloß 1. Mose 3, die Fußnote zu lesen, und dann wird er auf die anderen hingewiesen. Einige unterscheiden 8 Haushaltungen, ich will einmal 6 nennen. Die erste war die Zeit im Garten Eden, wahrscheinlich nur kurz, endete mit der Vertreibung aus dem Garten Eden. Die zweite die Zeit von Adam bis Noah. Die dritte nach Noah, allgemein genannt die Zeit der menschlichen Verantwortung. Die vierte, die Zeit des Gesetzes, die mit Mose begann. Die fünfte, die Zeit der Gnade, die mit dem Herrn Jesus begann. Und die sechste, das tausendjährige Reich. Ich will dazu weiter nicht Stellung nehmen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass jedes Wort unseres Herrn für uns zutrifft und verbindlich ist. Natürlich kann man den Einwand machen, wir können die Bergpredigt doch gar nicht halten. Dazu will ich ein Wort aus 1. Johannes 4, Vers 4 lesen. Da heißt es, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Sie, das sind die falschen Propheten. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir sind immer in der Gefahr, die Wirksamkeit und die Macht unseres Herrn auf die zukünftige Welt zu verlegen. Unser Herr ist auch hier gegenwärtig und kann in uns Dinge wirken, die zu tun uns ganz unmöglich sind, wenn wir es nur von ihm erwarten. Wenn wir nun den ersten Vers der Bergpredigt lesen, so wird uns bewusst, dass der Herr seine Worte an seine Jünger richtete. Es heißt, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Also der Herr lehrte die Jünger, aber die Volksmenge war gegenwärtig. Und wenn wir dann die letzten Verse lesen, Kapitel 7, Vers 28, so sehen wir auch, wie die Volksmenge alles aufgenommen hat. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das ist typisch für die Volksmenge. Die Volksmenge hört zu und staunt. Es wird uns aber nicht gesagt, dass sie irgendetwas getan hat. Die Lehre ist wahrscheinlich an ihnen vorbeigegangen. Sie haben gehört, gestaunt und damit war es ihnen genug. Der Herr Jesus beginnt nun seine große Predigt mit der Feststellung, wer glückselig ist. Da müssen wir uns zunächst fragen, was er damit sagt. Fast alle anderen Übersetzungen gebrauchen das Wort selig. So habe ich dann mal beide Wörter im Warich, einem deutschen Wörterbuch, nachgesehen. Und da habe ich für selig 2 Erklärungen gefunden. Einmal, Die Verstorbenen genießen die Seligkeit im Himmel. Das zweite, selig, überströmend im Glück, schon auf dieser Erde. Und genau dasselbe wird für glückselig gesagt. Also sagen im Grunde genommen beide dasselbe, nur meine ich, dass glückselig es etwas stärker ausdrückt. Auch von Gott wird dieses Wort zweimal gebraucht, in 1. Timotheus 1 und in 1. Timotheus 6 wird Gott der selige Gott genannt. Da gebrauchen allerdings auch unsere Übersetzer selig statt glückselig, aber in das Herz eines Übersetzers wird ein normaler Mensch wohl nie hineinschauen können. Unser Herr stellt also als erstes fest, wie ein Mensch glückselig wird. Das ist also sein Ziel mit uns, mit dir und mit mir. Und das glauben ihm die wenigsten. Die wenigsten Menschen erwarten wirklich etwas Großes und Frohes von Gott. Die meisten sehen in Gott nur einen, der Forderungen stellt, der Verbote erteilt. Und darum wenden die meisten Menschen sich auch nur an Gott, wenn es ihnen schlecht geht. Wir alle kennen das Wort, Not lehrt beten. Sonst denke ich doch nicht dran, sagt der normale, ungläubige Mensch. Viele sind auch der Ansicht, es sei früh genug, sich im Alter an Gott zu wenden. Wenn sowieso nicht mehr so viel Freuden des Lebens auf einen warten, die Gott der Unfreundliche zerstören könnte, naja, dann wird es ja Zeit, sich an Gott zu wenden. Woher kommt das alles? In dem Herzen eines jeden Menschen, es sei denn, dass er wiedergeboren ist, steckt ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott. Wer weiß, was der alle fordert, wer weiß, was der mir bringt. Dieses Wort hat die Schlange schon im Garten Eden gesät. Wir müssen da ganz vorsichtig und genau lesen. Die Schlange fragte, hat Gott etwa gesagt, ihr dürft nicht von der Frucht der Bäume essen? Dann sagt Eva, doch, doch, wir essen von jedem Baum. Bloß von dem, der in der Mitte steht, von dem essen wir nicht. Denn davon hat Gott gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Dann sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben. Und dann kommt die gemeine Verdrehung. Anstatt zu sagen, des Tages, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, sagt die Schlange, Gott weiß, dass des Tages, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden. Das heißt, Gott weiß, was das für eine feine Sache ist, von dem Baum zu essen. Und seht ihr, gerade den, der so wunderbar was euch was brächte, den streicht er. Da könnt ihr sehen, wie er ist. Er denkt nur an seinen Garten, nur seine Ideen. Ihr seid ihm ganz gleichgültig. Euer Fortkommen, alles nichts. Und dieser Gedanke, der hat gesessen. Gott enthält uns das Beste vor. Und so ist da ein tiefes Misstrauen. Zeigt sich auch manchmal bei uns, wenn wir beten, ob Gott helfen wird. Wir sollten eine ganz, ganz andere Frage stellen. Wir sollten fragen, was macht Gott daran hindern zu helfen? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Denn sehr oft hindern wir mit unserem Verhalten, mit unserem Lehren, Gott daran zu helfen. Er will schon helfen. Er hilft, wann er irgend kann. Die Frage ist, ob wir ihn nicht hindern. Der Herr Jesus beginnt also mit der Feststellung, wer ist glückselig? Wir finden diese Feststellung mehrmals. Auch die Psalmen, die doch ein ganz besonderes und allein dastehendes Buch in der Bibel sind, beginnen mit der Frage, wer ist glückselig zu nennen? Auch in der Offenbarung finden wir noch 7-mal das Wort glückselig. Und der Herr Jesus setzt diese Frage, wer ist glückselig zu nennen, an den Anfang seiner großen Predigt. 8 Gruppen nennt er glückselig, 8-mal kommt das Wort glückselig sind. Zwei davon sind schwer für uns zu verstehen. Er sagt, glückselig sind die Trauernden. Erklärt dann allerdings, sie werden getröstet werden. Und dann sagt er, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Auch das passt nicht so recht in unser Denken. Aber sehen wir uns jetzt einmal die an, die er als erstes glückselig nennt. Sind das etwa die Frommen? Oder die, die lange beten? Oder die Gerechten? Nein. Er sagt, glückselig die Armen im Geiste. Ein ganz erstaunliches Wort. Von ungläubigen Menschen, ich glaube in der Lutherbibel heißt es glückselig die geistlich Armen, wird dieses Wort oft völlig verdreht und als ein Spott gebraucht. Ich erinnere mich noch an unsere Mathematiklehre am Gymnasium. Wenn einer sich nun allzu dumpfällig und schwerfällig anstellte, dann sagte er, wieder ein Vertreter der Bergpredigt, glückselig die Armen im Geiste. Das war seine Auffassung und das ist auch die Auffassung vieler. Was ist denn nun damit gemeint? Ich denke, gemeint ist, glückselig sind die, die sich vor Gott ihrer Armut bewusst sind. Die wissen, dass sie in geistlichen Dingen wirklich arm sind. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, bin ich mir meiner Armut vor Gott bewusst? Wir wollen da gar nicht auf die anderen sehen. Wir wollen einmal wissen, bin ich mir bewusst, wie arm ich wirklich in mir selber bin? Der Herr Jesus hat es einmal auf eine erschütternde Formel gebracht. Er hat seinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein ganz schreckliches Wort. Und seine Jünger waren doch nun schon 3 Jahre bei ihm. Er hatte sie doch laufend unterrichtet. Sie hatten doch die beste Bibelschule genossen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und am Ende der Bibelschule, als ein normaler Schüler sich sagen würde, jetzt habe ich bald das Ziel erreicht, diese Tage, dann bin ich ihr Schüler, dann bin ich einer, der es geschafft hat. Nein, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer erkennt das? Ich glaube, es geht immer darum, ob wir die richtige Schau haben von Gott und die richtige Schau von uns. Und das ist gewissermaßen proportional. Der, der groß denkt von Gott, der denkt gering von sich. Es gibt einige, die haben einen ganz kleinen Gott und sie selber stehen ganz groß daneben, gleicht sich ungefähr aus. Wenn wir richtig stehen, ist das ganze Schwergewicht bei Gott und wir steigen auf der Waage empor wie nichts. Versuchen wir einmal, uns kurz Gottes Größe vor Augen zu halten. Und da denke ich einmal an seine Schöpfergröße, dann an seine Heiligkeit. Gott wird uns gezeigt in der Bibel als der Schöpfer aller Dinge. Im Anfang schuf er Himmel und Erde. Da gehört sicher das Universum zu und die Unzahl der Sterne. Und das ist ein so weites Gebiet, dass wir ihm nur in der Fantasie folgen können. Da werden uns Zahlen genannt, das geht über die Trillionen hinaus, da können wir nicht mehr mitdenken. Dann ist Gott der Schöpfer des Lebens. Und obwohl wir alle Leben in uns selbst haben, können wir kein Leben machen. Wir machen erstaunliche Dinge, aber wir könnten keinen einzigen Käfer oder eine Fliege machen. Gott ist unsagbar weit von uns entfernt. Und Gott ist der Einzige, der sagen kann, ich bin. Wir alle haben eine abgeleitete Existenz. Wir alle sind Geschöpfe. Gott ist der Einzige, der von Ewigkeit her war, ohne Ursprung, für uns unvorstellbar und gleichzeitig der Ursprung von allem, was wir können und kennen und sehen. Und dann ist Gott heilig. Heilig in einem Maße, wie wir es uns auch nicht vorstellen können. Die Engel, die seinem Thron umgeben, heißen Seraphime. Das heißt, die vor Heiligkeit brennenden. Und die verbergen vor ihm ihr Angesicht. Die wagen nicht, den heiligen Gott anzuschauen. Und wir lesen, seinen Engeln legt der Irrtum zur Last. Und dann betrachten wir einmal uns. Ich will drei Ausdrücke gebrauchen. Wir sind begrenzt, wir sind sündig, wir sind abhängig. Zunächst begrenzt. Denken wir einmal an unser Wissen. Vielleicht zeigt sich die Begrenzung am meisten bei den Ärzten. Die haben sehr viel gelernt, jahrelang studiert. Und die tun ihr Allerbestes, um den Kranken zu helfen. Und immer wieder kommt der Augenblick, wo sie sagen, nichts mehr zu machen. Und es gibt ganze Krankheiten, vor denen sie machtlos stehen, wo sie von vornherein wissen, hier können wir nichts machen. Denken wir weiter an unsere Unfähigkeit, unsere eigene Geschichte zu beurteilen. Die Regierenden, die umgeben sich heute alle mit Fachleuten auf allen Gebieten, die holen Zahlen ein von allen Seiten. Und dann sind da die Klugen, die sagen, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Und plötzlich läuft alles anders. Wir sind ungeheuer begrenzt in unserem Wissen. Dann sind wir sündig untereinander und vor Gott. Es hat noch nie einen gegeben, der sagen konnte, ihr müsst so werden wie ich. So heilig, so rein, so gütig. Nehmt mich als Vorbild und alles läuft. Gibt es nicht. Auch vor Gott kann keiner bestehen. Georg Müller, der weiße Vater von Bristol, der eine ganz einmalige Person war, der hat von sich gesagt, wie weit bin ich doch entfernt von dem, was ich sein sollte und was ich sein könnte. Was erwartet Gott von uns? Steht in Römer 1. Er erwartet von allen Menschen, nicht nur von den Gläubigen, dass sie ihn als Gott verehren und ihm danken. Wir können also sagen, Dank und Anbetung. Und er erwartet das in einem solchen Maße und in einer solchen Sicherheit, dass der ganze Absatz, Römer 1, Vers 18, mit den Worten beginnt, es wird Gottes Zorn geoffenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit der Menschen, weil sie diese, seine, eine Forderung nicht erfüllen. Hier können wir uns wieder einmal fragen, wie weit findet sich in meinem Leben Dank und Anbetung. Dann sagte ich, wir sind abhängig. Da will ich ein Wort aus Hiob 34 lesen. Ein Wort, das unsere Abhängigkeit nach meiner Überzeugung tiefer zeigt als irgendetwas anderes. Hiob 34, Vers 14. Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zurückkehren. Hiob überlegt, wenn Gott seinen Odem zurückzöge. Wir können, ich glaube, einige Wochen ohne Speise auskommen und mehrere Tage ohne etwas zu trinken. Aber ohne zu atmen, da ist die Frist nach Minuten gezählt. Wir sind abhängig bis ins Letzte. Und wenn wir uns jetzt besehen, die Begrenzten, die Sündigen, die Abhängigen, was sind wir? Selbstbewusst bis zum Platzen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Ich war einmal mit dem Zelt in Süddeutschland. Ich hatte einen Schirm, den man so aufklappen kann, hinten im Wagen liegen. Waren sehr heiße Tage, ähnlich wie heute. Und dann kam ein Gewitter. Ich stand vor dem Zelt, es regnete. Ich griff nach meinem Schirm, konnte ihn nicht öffnen. Ich habe später herausgefunden, bei der Hitze war der Kunststoff geschmolzen, der war nicht mehr zu öffnen. Nun versuchte ich, den Schirm zu öffnen, dann kam einer und sagte, lass mich mal. Und ich hatte den Schirm. Er probierte, konnte natürlich nicht, kam ein dritter, lass mich mal. Dann kam wieder einer, lass mich mal. Ich habe mich hier im Wechetan, ich glaube, sie wären noch alle gekommen, hätten alle gesagt, lass mich mal. Jeder glaubt, er könnte. Wir sind so klug. Etwas, ich hoffe, jetzt nimmst du mir keine übel, zeigt sich das auch bei uns. Zur Brüderstunde kommen doppelt so viele Brüder wie zur Gebetsstunde. In der Brüderstunde wird geraten, versucht man zu leiten. In der Gebetsstunde, da dankt man Gott für das, was er getan hat. Da erbittet man seine Hilfe. Und wir haben doppelt so viele in der Brüderstunde wie in der Gebetsstunde. Wir Menschen sind so klug. Wir versuchen Gott zu beurteilen. Überlegen wir doch einmal, die Klügsten, die Philosophen, haben Gottes Beweise aufgestellt. Ist das nicht toll? Ein Mensch, ein Geschöpf, der auf der Erde lebt, in dem Wohnraum, den Gott für ihn gemacht hat, der sich von der Speise nährt, die Gott für ihn wachsen lässt, der will jetzt Gott beweisen oder widerlegen. Von Ungläubigen habe ich schon sehr oft den Satz gehört, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er das und das nicht tun. Ist das nicht furchtbar naiv? Stellen wir uns einmal vor, der Anfänger als Krankenpfleger im Krankenhaus, der würde sagen, wenn der Professor wirklich Mediziner wäre, würde er das nicht tun. Dann würde man sagen, der ist nicht ganz gescheit. Aber das kleine Menschlein sagt von Gott, wenn es einen Gott gäbe, würde er das nicht tun. Gott vergleicht uns nun mit dem Ton in der Hand des Töpfers. Ist ein sehr schmeichelhafter Vergleich für uns. Gott sagt, wir sind nicht mehr als der Ton, Töpfer nimmt ihn aus dem Topf, tut ihn auf die Scheibe, formt ihn. Er kann ihn formen, wie er will. Liegt ganz in seiner Hand, in seiner Absicht. In Wirklichkeit sind wir weniger als der Ton. Den Ton hat er immer noch genommen, er war eine Handvoll. Und wir sind doch eine unter 5 Milliarden. Und wir sind so eingebildet. Ich habe vor einiger Zeit schon mal hier gesagt, dass im Jahre 1368 die erste Universität in Deutschland gegründet wurde. Und es gab damals 3 Fakultäten, also 3 Wissenschaften, die gelehrt wurden. Das waren Jura, Medizin und Theologie. Jura, das geht ja noch. Da werden die Gesetze gelehrt und das sind schließlich die Gesetze, die wir selber gemacht haben. Und das kann man schon lernen. Mit der Medizin ist weit schwerer. Da haben wir es ja mit den Geschöpfen zu tun, die Gott gemacht hat. Und wenn heute ein Arzt so eine Vorlesung von damals hörte, ich glaube, der würde entsetzt rausgehen und sagen, was für ein Unsinn wird doch hier gesprochen. Und die Leute gelten als klug. Aber nun kommt das Dritte, Theologie. Theologie heißt Gottesgelehrsamkeit. Das Wort Logie kennen wir doch alle, in anderen Verbindungen. Zum Beispiel, Geologie ist die Lehre von der Erde, von den Erdschichten. Biologie, die Lehre vom Leben. Psychologie, die Lehre von der Psyche, von der Seele. Theologie, die Lehre von Gott. Gibt es überhaupt einen Gottesgelehrten? Die Menschen zur Zeit Jesu waren doch viel bescheidener. Die nannten sich Schriftgelehrte. Das finde ich gut, Schriftgelehrte. Ich will mal von einem Schriftgelehrten erzählen. Es gibt nämlich wirklich Schriftgelehrte. Da war ein Bruder in der Versammlung, der ein außergewöhnliches Bibelwissen hatte. Er war damals schon ungefähr 25 Jahre alt. Und dann kamen andere auf den Gedanken, der Mann sollte doch Theologie studieren. Musste erst das Abitur machen, hat auch gemacht. Kam er zur Uni, hat Theologie studiert. Jetzt kam er ins Examen. Er war natürlich wesentlich älter als die anderen. Und der Professor, der dachte, ich will es dem etwas leichter machen. Und er sagte, worin möchten Sie denn geprüft werden, Altes oder Neues Testament? Da sagte der Bruder, spielt keine Rolle. Nun, sagte der Professor, nehmen wir Altes, einverstanden? Ja. Was sollen wir denn da prüfen? Gesetz, Geschichte, Prophetie, die Psalmen, spielt keine Rolle. Nun, sagt der Professor, nehmen wir die Propheten, ja, ist gut. Da wurde es dem Professor zu dumm. Er dachte, wenn der so sicher ist, dann will ich ihn mal reinlegen. Da sagte er, dann sagen Sie mir doch mal den Inhalt der ersten 15 Kapitel des Propheten Jesaja. Und er hat es ihm gesagt. Seht, das war ein Schriftgelehrter. Schriftgelehrter kann ein Mensch werden, wenn er ein gutes Gedächtnis hat und sich lang und intensiv mit der Bibel beschäftigt, dann kann er so einer werden wie dieser, dass er sagt, kannst mich prüfen, wo du willst, Jesaja, klar, erste 15 Kapitel, da hast du es. Aber ein Gottesgelehrter? Was hätte Mose wohl gesagt? Mose war ja ein Mann, der Gott sehr nahe stand. Gott hat ja gesagt, wenn unter euch ein Prophet ist, mit dem rede ich im Traum, nicht also mein Knecht Mose, mit dem rede ich von Mund zu Mund, und das Angesicht Gottes schaut er. Ob Mose wohl gesagt hätte, ich bin ein Gottesgelehrter? Niemals. Ich stieß neulich auf ein Wort, das Karl Friedrich vom Weizsäcker gesagt hat, der Naturwissenschaftler. Ich will es einmal vorlesen. Von der Religion zu reden ist schwerer als von irgendeinem anderen Bereich des menschlichen Lebens. Das muss so sein. Denn wie sollen wir hoffen, im Begriffe unseres Denkens aufzulösen, was die Voraussetzung unseres Seins und Denkens ist. Menschen, die wussten, wer Gott ist, wussten, dass man von Gott nur mit Furcht und Zittern sprechen kann. Dieser Mann war kein Christ in unserem Sinne, er lebt ja heute noch. Aber sein Wort finde ich großartig. Ich will den Hauptsatz noch einmal lesen. Das muss so sein, denn wie sollen wir hoffen, im Begriffe unseres Denkens aufzulösen, was die Voraussetzung unseres Seins und Denkens ist. Menschen, die wussten, wer Gott ist, wussten, dass man von ihm nur mit Furcht und Zittern sprechen kann. Gott ist unsagbar groß, und jetzt preist unser Herr den glückselig, der sich seine Ohnmacht, seine Armut bewusst ist. Ich persönlich bin der Auffassung, dass ein schlimmer Fehler und eine ausgesprochene Schwäche in vielen unserer Versammlungen ist, dass wir zu zufrieden miteinander sind. Wir sollten uns alle bewusst sein, dass wir noch viel, viel lernen können, viel näher bei Gott sein sollten, als wir sind. Da ist absolut keiner, der sagen kann, ja, ich habe ein Niveau erreicht, auf dem ich mich wohlfühle. Gibt's nicht. Wir können unseres Heils und sollen unseres Heils sicher sein. Und ein Christ sollte sicher, dankbar und froh sein. Stolz kann er nie sein. Glückselig die Armen im Geiste. Glückselig, wer, wenn es um Gott geht, seine Armut erkennt. Ich will einmal einige Bibelworte lesen, die uns zeigen, dass Gott gerade diese Seite betont. Zunächst ein Wort aus Psalm 34. Und da ist es in der alten Übersetzung Vers 18, in der neuen Vers 19. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Psalm 51, da sind die Verse wieder auseinandergeraten, einmal 17, einmal 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott
nicht verachten. Auch eine gewaltige Aussage. Dann Jesaja 66, die ersten Verse des Kapitels. Da weist Gott zunächst auf seine Größe hin. So spricht Jahwe: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und welches der Ort zu meiner Ruhestätte? Hat doch meine Hand dieses alles gemacht? Und alles dieses ist geworden, spricht Jahwe. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Nehmen wir auch noch zwei Worte aus dem Neuen Testament dazu. Lukas 18, Vers 17. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnehmen wird, wie ein Kindlein, wird nicht in dasselbe eingehen. Da ist wieder eine Grenze für all unser Wissen, für all unseren Stolz. Dann noch ein Wort aus Lukas 16, Vers 15. Am Schluss des Verses. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Eigentlich zeigt unsere Zeit, wo wir stehen. Es gibt auf unserer Erde arme Länder und reiche Länder. Und die Armen, die wollten, sie wären in den Reichen. Und die reichen Länder haben auch ihre Probleme. Sehen wir uns mal an, wie es bei uns aussieht. Da ist doch keine einzige Frage gelöst. Wir haben doch an allen Ecken und Enden Schwierigkeiten. Sehen wir uns ein anderes reiches Land an, die Vereinigten Staaten. Und ich bin überzeugt, wir kommen auch alle nicht weiter, solange wir nicht einen Grundsatz des Alten Testamentes erkennen. Die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Die Bibel sagt uns, dass Gott nicht so sehr ablehnt wie unseren Stolz. Sprüche 16, Vers 5. Jede Hochmütige ist Gott ein Gräuel. Stellen wir uns das einmal vor. Es gibt auch andere Dinge, die Gott ein Gräuel sind. Zum Beispiel Schweinefleisch essen für die Alten oder Blut essen. Aber hier wird uns gesagt, der Hochmütige ist Gott ein Gräuel. Und jetzt müssen wir uns einmal darüber im Klaren sein, dass unsere Zeit gerade das Gegenteil lehrt. In unserer Zeit wird gesagt, du musst Selbstbewusstsein haben. Du kannst mehr, als du ahnst. Du hast verborgene Kräfte, die musst du wecken. Du bist wer, du weißt es bloß nicht. Und die Bibel kommt und sagt, jede Hochmütige ist Gott ein Gräuel. Wir müssen einmal Folgendes sehen. Wir Menschen liegen auf jedem Gebiet falsch. Nicht nur in sittlicher Beziehung, wo heute den Jungen beigebracht wird, dass, jetzt darf man natürlich das Wort Hurerei nicht brauchen, aber das Wahrnehmen jeder Gelegenheit, Geschlechtsverkehr zu üben, das eigentliche Glück junger Menschen darstellte, wird doch so hingestellt. Als der bekannte Basketballspieler, ich glaube Magic Johnson nennen sie ihn, einige sind begeistert von ihm, weil er einen Ball besser in ein Netz werfen kann als andere, ist auch erbärmlich, wenn man das nicht kann. Als der feststellte, dass er Krebs hatte, da hat er gesagt, sexuell verkehren könnten, ohne Gefahr zu laufen, AIDS zu bekommen. Wir sind meilenweit von Gottes Gedanken entfernt. Theologisch auch. Leute, die als Christen anerkannt werden, gehen umher, gehören ja noch zu einer der großen Kirchen und predigen, Allah sei gar kein anderer als Jahwe. Er unterschiede sich nur im Namen. Und Elia, ach, über den armen Kerl wollen wir nicht sprechen, der hat überhaupt keine Ahnung, der hätte sich mit den Baalspriestern zusammensetzen sollen.
aber auch in unserem psychologischen Denken liegen wir völlig falsch. Die Bibel sagt uns, dass wir angewiesen sind auf das, was Gott uns schenkt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine Gnadengabe, eine Gabe, die uns sogar aus Gnaden gegeben wird. Vor ein paar Tagen haben wir hier in diesem Saal Johannes 4 gelesen. Und da sagt der Herr Jesus zu dieser Frau aus Samaria, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wir sind immer angewiesen auf das, was Gott uns gibt. Und wir können es nicht erreichen durch Leistung. Das passt in unser menschliches Denken überhaupt nicht hinein. Im normalen Leben schenkt uns keiner etwas und wir bekommen nach dem Umfang unserer Leistung. Fängt in der Schule an, geht mit durchs ganze Leben. Und bei Gott nicht durch Leistung, sondern rein angewiesen auf das, was er uns gibt. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Und in 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und so beginnt unser Herr seine gewaltige Predigt mit dem Satz, glückselig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Reich der Himmel. Wenn wir jetzt zum Herrn finden, können wir nur zwei Dinge mitbringen. Das ist Buße und Glaube. Als der Herr auszog, Markus 1, Vers 15, hat er gepredigt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Und der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 21, ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das sind die beiden Dinge, die wir mitbringen, die einzigen, die Gott von uns erwartet. Ist uns schon einmal aufgefallen, wie furchtbar wenig das ist? Ist keine Leistung. Buße heißt, ich erkenne und bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich falsch stehe. Und Glauben heißt, ich setze mein Vertrauen in einen anderen, nicht in mich. Ich erwarte nichts von mir. Ich setze mein Vertrauen in den Herrn, dass er mir hilft. Und dann verspricht Gott uns alles. Denken wir an das herrliche Wort in Römer 8, Vers 32. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es geht um das, was Gott uns schenkt. Der berühmte Begriff Leistung ist im Reiche Gottes völlig gestrichen, weil wir völlig unfähig sind. Aber da ist die wunderbare Gnade Gottes. Stellen wir uns vor, da wird uns im Epheserbrief, ich glaube im Kapitel 1 gesagt oder 2, er hat uns geliebt, als wir in den Vergehungen tot waren. Gibt es denn etwas Schrecklicheres? In unserem Vergehungen und Sünden tot. Und da hat Gott in seiner wunderbaren Gnade uns geliebt. Und da steht uns wirklich alles offen, wenn wir nur nicht von uns etwas erwarten, sondern von ihm. Und dann verstehen wir auch dieses Wort. Glückselig die Armen im Geiste. Damit fängt alles an, dass ich mir vor Gott meine Armut, meine Unfähigkeit, auch meine Unwürdigkeit bewusst bin. Und dann preist der Herr mich glückselig, wenn ich da angekommen bin. Und sein Wort ist das Einzige, das gilt. Möchten wir uns von ihm leiten lassen in allem.